verlässt, du diesen Saal verlässt, dass ein Ding irgendwie hängen bleibt bei dir. Dass bei dir hängen bleibt und du kapierst und verstehst, dass du bei Gott willkommen bist. Seit der Freizeit geht mir ein Satz nach. Du bist nicht geduldet, du bist willkommen. Du bist bei Gott nicht geduldet, sondern du bist bei ihm viel mehr willkommen. Und dieser Satz, der so einfach ist, da fällt es uns manchmal so tierisch schwer, das zu begreifen, das zu kapieren, das zu glauben, das abzuspüren. Und da sagt Jesus, glaube ich, nicht umsonst, dass wir uns an den Kindern ein Beispiel nehmen, wenn wir sowas betrachten, dass wir uns an den Kindern ein Beispiel nehmen sollen, um zu glauben und zu vertrauen, wie Kinder glauben und zu vertrauen. Weil ich glaube, nur so werden wir tatsächlich in der Lage sein, zu begreifen, dass bei Gott die Tür offen ist, dass wir willkommen sind bei ihm, jederzeit, dass wir ein Zuhause und einen Platz haben bei ihm. Du bist nicht nur geduldet, er heißt dich willkommen. Da ist ein großer Unterschied zwischen geduldet sein und willkommen sein. Willkommen sein bedeutet, dass da jemand da ist, der auf dich wartet. Der da ist und auf dich wartet und eine Sehnsucht danach hat, dass du eintrittst. Der darauf wartet, dass du nach Hause kommst. Der darauf wartet, dass du kommst, um letztendlich ihm, Gott, zu begegnen. Und ich glaube, dass da, wo wir diese Einladung, diese offene Einladung Gottes annehmen, glaube ich, dass da, wo du Ja sagst zu seiner Einladung, dass du Gnade finden wirst, dass du Barmherzigkeit finden wirst, dass du Hilfe bekommen wirst bei ihm. Die Bibel gebraucht ein Bild im Hebräerbrief und verdeutlicht diese Einladung Gottes, verdeutlicht dieses "Ich heiße dich willkommen" ganz gut. Und das lese ich mal mit uns vor. Das steht im Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Worin besteht da die Einladung? Also jeder, der genauer liest, wird feststellen, dass das eigentlich eher ein Appell oder eine Aufforderung ist an uns. Hey, tretet hinzu, kommt herzu. Hey, lass mal da und da hingehen. Ein bisschen ähnlich wie ein Kumpel, der dich an die Hand nimmt und sagt so, ey, wir gehen jetzt da feiern oder irgendwie so. Einer, der dich an die Hand packt und sagt so, ey, ich bin jetzt unterwegs zu Gott und ich zerr dich und nimm dich jetzt einfach mit. Dieser Vers sagt weniger aus ist weniger eine wortwörtliche Einladung Gottes an uns. Aber trotzdem, es scheint nicht diese direkte Einladung zu sein, dieses, okay, ich spreche dich beim Namen an, der Himmel tut sich auf, irgendwie kommt ein Engel mit einem Brief vorbei und sagt so, okay, du bist willkommen bei Gott. Sondern, das ist anders. Aber ich erkläre mich jetzt, warum ich das trotzdem als unmissverständliche Einladung Gottes sehe, diesen Vers, dieses, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich glaube, dass bei Gott ein Willkommensschild an seiner Tür hängt. Ein Schild, wo dein Name draufsteht, wo er dich willkommen heißt und sagt, du darfst zu mir kommen. Ich sehne mich nach einer Begegnung mit dir. Ich sehne mich, dass du eintrittst und vor meinen Thron kommst. Hier ist die Rede von einem Thron. Genauer gesagt von dem Thron der Gnade. Und das ist das, worauf ich heute eingehen möchte. Und das ist das, was ich als offene Einladung Gottes sehe und betrachte. Und ich werde es jetzt erklären, was ich damit meine im Einzelnen. Ein Thron ist häufig ein Symbol der Macht und des Einflusses. Es bedeutet, dass derjenige, der darauf sitzt, also der König, dem dieser Thron gehört, er ist derjenige, der herrscht. Was er sagt, was er befiehlt, das wird in die Tat umgesetzt. Es symbolisiert seine Herrschaft, es symbolisiert sein Regiment. Und es ist so, dass eine Audienz vor dem König, eine Audienz vor diesem Despoten, das darfst du nicht ohne Erlaubnis. Du darfst hinzutreten, wenn er sagt, ja, du darfst kommen. Du darfst ihm begegnen, wenn er dich einlädt oder du in irgendeiner Form Anrecht hast, da zu sein. Ich springe mal mit uns in die Fiktion. Wer von euch kennt den Eisernen Thron? Also das ist keine rhetorische Frage, sondern ihr müsstet euch melden, weil wahrscheinlich muss ich doch ein, zwei Sachen. Den Eisernen Thron? Ich dachte, das sucht ein paar mehr Leute. Egal. Okay. Es gibt eine Serie, die gerade irgendwie läuft, die ganz groß irgendwie im Kommen ist. Game of Thrones, ne? Und dort gibt es einen Eisernen Thron. Jetzt darf gerne das erste Bild rangeknallt werden. Dieser Eiserne Thron, genau, sehr, sehr geiles Ding. Egal. Also dieser Eiserne Thron besteht aus 1000 Schwertern. Also das Bild, was da vorne dran ist, das ist sozusagen die Originalvorstellung von dem Thron. Also nicht dieser billige Abklatsch von Hollywood, was nur aus 200 Schwertern besteht, wobei Gandalfs Schwert auch dabei ist. Egal. Also hier ist ein Thron da, was aus 1000 Schwertern besteht. Ziemlich imposant. Dieser Thron wurde erhitzt, also diese Schwerter wurden erhitzt durch den feurigen Atem eines Drachens. Und innerhalb von 59 Tagen wurde dieses Ding zusammengeschmiedet unter Schweiß und unter Blut. Dieser Thron gehört einem König, der es vollbracht hatte, ganze 6 Königreiche unter sich zu vereinen, zu erobern, indem er sie erobert hat. Auf einem fiktiven Kontinent namens Westeros, genau. Und er hat die Schwerter seiner besiegten Gegner benutzt. Diese 1000 Schwerter hat er benutzt und sich daraus seinen Thron geschmiedet. Das ist ein Symbol der Macht und Unterwerfung. Eine Trophäe des Sieges. Ich bin derjenige, der herrscht. Der darauf sitzt, der hat wirklich Macht. Der eiserne Thron charakterisiert, also dieser eiserne Thron charakterisiert ganz gut, mit wem man es zu tun hat. Die Art und Weise, wie der König herrscht, wird hier durch so einen Thron sehr schnell deutlich. Wenn du diesen Thronsaal betrittst, dann weißt du ganz genau, mit wem du es zu tun hast, nämlich mit einem skrupellosen Eroberer. So ganz nach dem Motto, hey, dieser angsteinflößende Anblick, dieses imposante, gewaltige Ding an Stahl und an Eisen, sagt eigentlich aus, mach jetzt bloß keinen Scheiß, sonst landet dein Schwert auch noch da dran und dein Kopf wahrscheinlich neben deinen Füßen. Nicht sehr einladend, finde ich. Auch wenn das den einen oder anderen Mann vielleicht anspricht, so egal. Treten wir wieder zurück in die Realität. Hier in Hebräer haben wir es mit einem Thron der Gnade zu tun. Leute, Gott erwählt sich einen Ehrensitz der Gnade. Er sitzt nicht auf einem Sessel des Gerichts, sondern er platziert sich auf den Thron der Gnade. Und macht somit unmissverständlich klar, welchen Kurs seine Regentschaft einschlägt. Ich habe mich dir zugewandt. Ich schenke dir Ansehen und erweise dir meine Liebe. Der Thron der Gnade charakterisiert durch und durch das Wesen Gottes. Und deshalb, und das ist der Grund, warum ich in diesem Thron der Gnade die offene Einladung Gottes sehe. Sein Willkommensschild an uns, was uns sagt, du bist willkommen. Gott, der sagt, hey, bei mir ist Platz für dich. Mein Thron besteht nicht aus Schwertern, die dir Angst machen, sondern mein Thron ist ein Thron der Gnade, was dich willkommen heißt. Das Bild geht tiefer und greift eigentlich eine Realität aus dem Alten Testament auf, das Bild von dem Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist kein Stuhl oder irgendein prunkvoll gestalteter Sessel, sondern ist eine, ist schlichtweg einfach eine Platte, die auf einer Kiste draufsteht. Können wir das zweite Bild anmachen? Dankeschön, Janet. Thron der Gnade, das ist die Deckplatte der Bundeslade. An dieser Stelle, glaube ich, bedarf es einen ganz kurzen geschichtlichen Exkurs, weil vielleicht der ein oder andere die Bundeslade nur durch Indiana Jones kennt. Ne? Also, okay, danke. Das kennen noch einige. Perfekt. Also, die Bundeslade war ein aus Akazienholz vergoldeter Kasten. Circa 1,25 Meter lang und 75 Zentimeter hoch wie breit. Oben drauf auf diesen Kasten kam eine Deckplatte, die ähnliche Maße hatte, und auf dieser Deckplatte befanden sich zwei Cherubim. Cherubim sind Engel, die Gegenwart Gottes symbolisieren. Die symbolisieren, hey, Gott ist hier und ist gegenwärtig. In diesem Kasten befanden sich einige Gegenstände, unter anderem die Gesetzestafeln. Das sind die Dinger, ne, die Charlton Heston, also alle, die diesen altmodischen Mosefilm kennen, sehr theatralisch zerschmettert hat. Also die Tafeln mit den 10 Geboten. Und das sind die Dinger, die 10 Gebote sind die Gesetze und Verordnungen, die das Volk Israel bekommen hat, als sie an dem Berg Sinai waren. Nachdem Gott durch Mose das Volk Israel aus ägyptischer Sklaverei und Gefangenschaft herausgeführt hat und dann an diesem Berg Sinai einen Bund mit dem Volk geschlossen hat. Und die Bundeslade mit ihrem Inhalt war letztendlich eine stetige Erinnerung Gottes an sein Volk. Hey Leute, ich habe euch erwählt, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott, weil ich euch herausgeführt habe und befreit habe aus der Sklaverei. Jeder von euch, der verheiratet ist, hat auch eine Erinnerung an den Bund, den du einmal geschlossen hast mit deinem Ehepartner. Ne? Deswegen auch der Ehering als Bundeszeichen für den Bund der Ehe. Die Bundeslade als Erinnerung an den Bund, den das Volk Israel mit Gott und Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Von der Deckplatte heißt es, dort will ich dir begegnen. Aus diesem Raum zwischen den beiden Cherubim war Gott gegenwärtig, war Gott anzutreffen. Und Gott hat dem Mose gesagt, hey, und Aaron gesagt, der eingesetzt war als Hohepriester, ich will zu dir reden aus diesem Raum. Ich will zu dir reden von diesem Thron her und dir sagen, wo es lang geht, den Israeliten die Verordnung geben, die sie hören müssen. Später kam die Bundeslade, nachdem es eine Zeit lang in so einem Zelt aufgebaut war, kam die Bundeslade dann in den Tempel, als der in Jerusalem gebaut war und aufgestellt war. Und er kam sozusagen in den hintersten Raum. Also im Zelt hat er sich im hintersten Raum befunden und auch in dem Tempel, der dann in Jerusalem gebaut wurde, wurde er auch in den hintersten Raum gestellt, diese Bundeslade. Und dieser Ort wird genannt das Allerheiligste. Zugang zu diesem Ort hatte nur einmal im Jahr der Hohepriester, um dort Dienst zu verrichten. Was hat er gemacht? Er hat zwei Böcke genommen. Daher kommt übrigens unser Begriff oder die Redewendung Sündenbock. Den einen Bock, den hat er genommen und hat sozusagen die ganze Sünde des Volkes draufgelegt und in die Wüste geschickt. Dass dieser Sündenbock die Sünde sozusagen wegträgt, symbolisch. Der andere wurde geschlachtet mit nicht wenig Blut und das Blut wurde dann an den Sühnedeckel gesprengt. Also nicht irgendwie wahrscheinlich doch ein bisschen archaisch, aber es war nicht so irgendwie so Spritz, sondern mit den Fingern an den Ecken. Einfach um somit zu symbolisieren, somit zu sagen, so okay, hier wird jetzt Sühnung für die vom Volk begangene Sünde. Hier geschieht Sühnung der vom Volk begangenen Sünde. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ich glaube, dass diese Deckplatte Gottes Willkommensschild ist. Vielleicht fällt es dem einen schwer jetzt, das irgendwie, oder ist leicht irritiert, nach den Ausführungen in Bezug auf Blut und Decke und alles ein bisschen eklig. darin eine Einladung zu sehen, also ist ein bisschen komisch. Ne? Also eine Deckplatte, die mit Blut besprengt wird, das als Einladung zu sehen, ist tatsächlich ein bisschen komisch. Aber ich glaube, dass das durch und durch Gottes Einladung ist an uns. Warum? Ich glaube, dass die Deckplatte nicht, also dieser Thron der Gnade, da wo Gott ist, von wo aus er herrscht, dass das nicht einfach ein x-beliebiger Teil der Bundeslade ist, sondern etwas ist, was oben auf der Lade drauf liegt. Wo sich die Gesetzestafeln drunter befinden. Die Gesetzestafeln, die den Bedingungen und den Erhalt des Bundes, also die Rahmenbedingungen irgendwie markieren. Wenn du es brichst, dann ist aus und vorbei. Und das ist das, was ich hier so faszinierend finde. Die Bundeslade als etwas, was oben, die Bundeslade, der Thron der Gnade als etwas, was oben auf der Bundeslade drauf liegt und sozusagen das Gesetz deckelt, das gebrochene Gesetz deckelt, die Untreue in diesem Fall von Israel deckelt. Und das somit nicht sichtbar ist für Gott. Gott sich entschließt und sagt, ich bedecke diesen gebrochenen Bund. Die Untreue und die Vergehen des Volkes Israels waren so klar. Und ich glaube, dass genau das später in Christus Jesus passiert ist, als er selber hineingegangen ist in das Allerheiligste, also in dem Himmel und dort sein Blut reinzubringen, um Versöhnung zu bringen, um uns die Schuld zu vergeben. Ich finde Gottes Thron einladend. Ich finde diesen Sühnedeckel so einladend. Also das ist jetzt eine Abbildung von dem, wie man sich vorstellt, wie das vielleicht hätte aussehen können. Sie erinnert mich nämlich an Gottes Treue, obwohl ich untreu gewesen bin und seinen Bund gebrochen habe. Sie erinnert mich daran, dass ich meinen Teil der Abmachung nicht gehalten habe, aber Gott sich entschlossen hat und gesagt hat, ich deckel deine Vergehen. Ich stehe dafür gerade und vergebe dir. Ich habe meinen Teil der Abmachung nicht halten können, aber sein Blut an seinem Thron bringt mir Leben. Sein Blut an seinem Thron bringt mir Leben. Und das ist der Grund, ist ein sehr fremdes Bild, glaube ich, für uns, ne? Aber das ist der Grund, warum ich hier drin eine Einladung Gottes sehe und diese Hebräerstelle irgendwie feier. Also ich feiere sie tatsächlich, weil sie uns einlädt, diese logische Konsequenz dieser Tatsache widerspiegelt und uns einlädt, freimütig. Also der Wortlaut war, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Damit ist gemeint, lasst uns mit Freude hinzutreten. Lasst uns in hoffnungsvoller Zuversicht und Erwartung zu Gott kommen, ohne Furcht. Ohne Angst davor, dass vielleicht mein Schwert irgendwann mal an dem Thron klebt. Wir dürfen das feste Zutrauen und die Überzeugung haben, dass uns bei Gott Gutes erwartet. Freimütig mit Freude heißt das Zutrauen, dass die Begegnung mit Gott gut wird. Wir müssen uns nicht fürchten vor irgendwelchen bösen Überraschungen, wenn wir eintreten vor seinen Thron, wenn wir zu ihm kommen. Ihm begegnen. Weil wir nicht zu so einem eisernen Thron kommen, sondern wir kommen zum Gnadenthron. Keine Ahnung, wo du heute früh stehst. Keine Ahnung, was dich gerade umhertreibt oder beschäftigt. Ob du dich so fühlst, dass du Gott untreu geworden bist. Ich weiß nicht, wie stark dein oder unser Versagen, da muss ich mich ja mit einschließen. Ich weiß ja, was ich letzte Woche gemacht habe, alles. Wo deine Untreue oder dein Unvermögen oder unser Versagen irgendwie vor Gott, unser Bruch seines Bundes, was sich da umhertreibt. Häufig lässt uns diese Tatsache, uns mit diesem blöden Gefühl vor Gott stehen, so, okay, jetzt, ich bin nur ein bisschen bei ihm geduldet. Hey, ich will dir sagen, du bist willkommen bei Gott und er wartet auf dich. Tritt hinzu, komm mit Freude vor den Thron Gottes, vor diesen Gnadenthron. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Schritt heute früh machen, egal wo du stehst, dass du diesen Schritt hinein zum Gnadenthron tust und machst, damit du Gnade erfährst. Das heißt, damit du erlebst und begreifst und verstehst und spürst, es irgendwie Klick macht, und siehst, wie Gott dir seine Liebe erweist, indem er an dir handelt. Indem er dir deine Schuld vergibt und dir zuspricht, du bist mein Kind, du bist bei mir willkommen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir hinzutreten, damit wir erfahren, dass Gott uns aus freien Stücken, aus sich selbst heraus, nicht weil wir irgendwas vollbringen könnten, sondern aus freien Stücken, aus sich selbst heraus, entschlossen ist, uns zu lieben, entschlossen ist, dir zu begegnen, sich dir zuwendet und du letztendlich neues Ansehen bei ihm geschenkt bekommst. Gottes Herz ist dir zugewandt. Es ist wichtig, dass du hinzutrittst, damit du Barmherzigkeit bekommst, damit du Barmherzigkeit erfährst, damit du erlebst, wie Gott sich dir zuwendet in deiner Not, in der du dich vielleicht gerade befindest. Und er dir hilft, er eingreift und dir Abhilfe schafft. Gott ist bereit, an deinem Leben und in deinem Leben zu handeln. Nimm seine Einladung an, die er dir gibt. Und tritt hinzu, damit du erlebst, dass Gottes Hilfe nicht zu spät kommt. Das heißt, damit wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Tritt hinzu zum Thron der Gnade, damit du Gnade empfängst und Erbarmen erlangst und Hilfe findest du zur rechten Zeit. Gott duldet dich nicht einfach nur. Gott duldet dich nicht einfach nur, sondern er heißt dich willkommen. Er sehnt sich nach dir und mir. Sein Thron der Gnade ist heute eine offene Einladung für dich, zu ihm zu kommen. Es bedarf aber deiner Entscheidung, das, was Andrea vorhin gesagt hat. Seine Arme sind auf und seine Arme sind weit. Aber es bedarf, dass wir uns aufstehen und uns hineinbegeben in den Thronsaal Gottes, um in diesem Bild zu bleiben und vor Gottes Thron zu kommen. Dort werden wir Gnade finden, dort werden wir Barmherzigkeit erlangen, dort werden wir Hilfe zur rechten Zeit bekommen. Und ich lade euch ein, diese Zeit zu nutzen jetzt im Lobpreis. Das Team darf gerne nach vorne kommen, dass du die Zeit nutzt und dich hineinbegibst zum Thron Gottes. Wenn es eine Hilfe ist, dann darfst du sehr gerne noch zum Gebet kommen und mit Leuten beten. Ich glaube, heute haben wir haben hinten auf jeden Fall Menschen da, die bereit sind, mit dir zu beten, dich zu segnen, dass du reagieren kannst auf das Gehörte. Nutze die Zeit und tritt in den Thronsaal Gottes, tritt vor den Gnadenthron. Du bist willkommen. Ich bete kurz mit uns. Gott, ich danke dir, dass deine Arme weit sind, dass du uns willkommen heißt. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir dieses Willkommensschild selber auch erkennen und spüren und greifen. Vater, danke, dass wir eingeladen sind, zu deinem Thron zu kommen, zum Thron der Gnade. Danke, Vater, dass du uns daran erinnerst, dass uns vergeben ist. Danke, dass du uns daran erinnerst, dass du für uns den Preis bezahlt hast, dass wir ohne Furcht, voller Freude in hoffnungsvoller Erwartung zu dir kommen dürfen, mit dem Wissen, dass du es gut mit uns meinst. Danke, Vater, dass du treu bist. Komm und nimm uns an die Hand und zieh uns hinein in deine Gegenwart. Amen.